ein ganz frei fließendes Leben. Wie geht das und geht das überhaupt? Ja, das ist mal wieder eine Podcast-Folge, die improvisiert ist. Also eine Podcast-Folge, wo ich einen Impuls habe, einen Gedankenimpuls, über den ich gerne mal sprechen möchte und wo mich auch interessiert, wie empfindest du das als Hörerin, als Hörer, und wo ich mir aber keinen Plan gemacht habe. Und im Grunde genommen ist das Thema dieser Folge schon, also korreliert quasi mit der Art der Entstehung, mit der Art des Sprechens, also dieses freie Improvisieren. Das macht mir schon Spaß, aber es ist schon immer auch ein bisschen herausfordernd. Also mich einfach auf einen Sprechprozess einzulassen und noch nicht zu wissen, wo dieser Sprechprozess hinführen wird und ob das dann auch gut wird und so, ja. Also das ist schon spannend und herausfordernd und auch, ja, ein bisschen verunsichernd zugleich. Und genauso wie dieser Sprechprozess, also dieser Improvisationsprozess, genauso ist das, worüber ich eigentlich nachdenken möchte. Das Thema heißt ein frei fließendes Leben. Und ich kann vielleicht mal beschreiben, was ich damit meine. Und dann der nächste Schritt wäre dann auch zu beschreiben, wo das nicht funktioniert, also wo ich da immer wieder auch scheitere. Und dann mal gucken, was dann kommt, was sich daraus ergibt. Ein frei fließendes Leben wäre ein Leben, wo man eigentlich nicht planen muss. Ein Leben, das sich selbst voranstrukturiert, eines, das, ja, wo aus einem Schritt, den ich mache, aus einer Sache, die ich tue, aus einem Gedanken, den ich denke, schon der nächste Schritt folgt. Also es ist sowas wie diese Vorstellung von Flow, wie das der Michael Csikszentmihalyi beschrieben hat, so in den 90er Jahren. Also man vergisst sich selbst, man vergisst die Zeit und geht voll auf in seinem Tun. Und das wäre natürlich großartig und wünschenswert, wenn wir ein Leben führen könnten, in dem wir immer wieder oder eigentlich sogar die meiste Zeit so ein bisschen wie im Flow sind und ja so aufgehen können in dem, was wir tun. Und da kommt natürlich schon die erste Einschränkung, wenn ich so darüber nachdenke, geht das denn? Also Flow hat häufig was damit zu tun, dass wir eine Sache machen. Also dass wir zum Beispiel, ich stelle mir jetzt vor, wie ich zu Hause an meiner Werkbank sitze und zum Beispiel Sechsecke bedrucke. Ja, das war mal so ein Auftrag, den ich hatte, ein Spiel herzustellen mit auf Holzsechsecken, Tetherland. Also dieses Spiel hat Evelyn Fendler-Lee und ich entwickelt. Und ich stelle das aber auch selbst her. Also das ist eine extrem befriedigende Arbeit und aber auch ein bisschen, ja, also dieses Herstellen ein bisschen auch langweilig so im Sinne von, es ist sehr repetitiv. Also ja, ein Set hat 12 beziehungsweise 14 Sechsecke und wenn ich jetzt eine Auflage von 12 Sets mache, dann läuft das einfach so durch. Also ich habe dann meine Siebdrucksiebe und ich gebe dann die Farbe da drauf und ziehe mit einem Rakel das jeweils durch, sodass die Farbe durch das Sieb auf das Sechseck gedrückt wird, also da, wo die Schrift ist. Und das mache ich halt 12 mal 12, also 144 Mal und wasche zwischendurch mal die Sechsecke aus und so. Also es ist eine relativ gleichförmige Aufgabe, aber dennoch nach einer Weile, also es ist für mich so, dass ich dann so ein bisschen Zeit brauche, um mich da dran zu gewöhnen, an diesen Rhythmus, an diese sich immer wiederholende. Und gleichzeitig ist es aber auch so, wenn mir das einmal gelungen ist, dann komme ich in so einen Flow rein. Also dann macht mir das Spaß, dann höre ich da auch Musik dabei zum Beispiel oder Podcast und ja, und dann zieht sich das so durch. Aber es braucht sowas wie so eine gewisse innere Bereitschaft, das zu machen. Also gerade bei diesem Beispiel wird es ganz deutlich, dass ich habe das im letzten Sommer gemacht und ich hatte den Auftrag aber schon ein halbes Jahr vorher und ich hatte immer das Gefühl, das geht jetzt nicht. Also ich brauche innerlich den Freiraum, innerlich so ein ganz spezielles Mindset, so eine innere Klarheit. Jetzt mache ich das, jetzt passt es. Und warum es vorher nicht ging, das war so quasi so diese ja, Komplexität des Lebens. Also wenn ich viele verschiedene Dinge mache, wenn ich viele verschiedene Aufgaben habe, in verschiedenen Projekten gleichzeitig drin bin, dann öffnet sich dieser Raum nicht. Also dann kriege ich das nicht hin, in so einen Flow reinzugehen, sondern dann ist es so, dass einfach ganz viele verschiedene Dinge gleichzeitig da sind, die alle Beachtung wollen. Und das ist eigentlich sozusagen die größte Schwierigkeit. Oder da kommen wir eigentlich so an diesen Punkt, wo das mit dem fließenden Leben ja für mich zumindest ziemlich hakelig wird. Also das ist schon mal so der erste Gedanke, der sich jetzt neu ergibt aus diesen Überlegungen hier in meinem eigenen Gedankenstrom. Also ein frei fließendes Leben bräuchte sowas wie eine Sache machen und nicht viele Sachen gleichzeitig machen. Und das fällt mir schon, muss ich zugeben, ziemlich schwer. Also ich bin sehr begeisterungsfähig. Ich bin sehr, ja, mir machen Dinge einfach sehr viel Spaß. Beziehungsweise ich merke, dass Menschen Dinge Spaß machen und ich lasse mich dann auch leicht anstecken und habe meistens auch wirklich viele Ideen zu einer Sache, zu einem kleinen Projekt oder auch zu einem größeren Projekt. Und ich habe ja auch so meine eigenen Projekte, die ja auch, ja, das habe ich irgendwann mal gemerkt, so ein bisschen wie so ein Feld sind, wo ich Sachen aussehe und wenn ich eine Sache einpflanze, dann wachsen da drei neue heraus an der Stelle und nicht nur eins. Und das bedeutet, ich muss immer wieder auch Sachen loslassen und immer wieder auch schauen, ja, was ist wirklich wichtig und was ist wirklich wesentlich. Aber das mache ich eben nicht so oft, sondern ich bin eigentlich viel häufiger so in den Details drinnen. Und das ist ja eigentlich im Grunde genommen auch eine gute, ja, Qualität von einem Flow-Prozess, dass da eigentlich sowas wie eine Mehrung entsteht. Also eine Mehrung von Ideen, von Handlungsimpulsen, von Möglichkeiten, was man alles machen kann. Und es ist ja gerade eben die Qualität von Flow-Prozessen oder vom Flow-Erleben, dass ich eben nicht innerlich zurücktrete und einen Überblick habe und einen Plan habe und ja, eigentlich Schritte abarbeite oder so, sondern dass es sich eben ganz von selbst ergibt, wie was weitergeht. Und das führt aber regelmäßig dazu, letztlich und auch quasi so in der Kooperation mit vielen anderen Menschen. Ich mache ja das Allermeiste nicht alleine, sondern eben im Kontakt mit anderen Menschen und dadurch entsteht regelmäßig bei mir sowas wie ein komplexes Gewirre aus vielen verschiedenen Prozessfäden von Dingen, die zu tun sind, von ja einfach Ideen, die weitergesponnen werden wollen und die man mal ausprobieren könnte und dann probiere ich sie aus und dann merke ich, ja, es funktioniert so noch nicht und dann muss hier und da was verändert werden und so weiter. Ja, also Beispiel wäre eine Website, zum Beispiel die Adventuria-Website, die zum Zeitpunkt jetzt, wo ich diese Aufnahme mache, Mitte Februar 2023. Also verändert sie sich gerade mal wieder und natürlich braucht es dann viel Zeit und viel Aufmerksamkeit und viel Liebe, die ich auch habe, aber ich kann nicht so richtig voll und ganz mich dieser Sache widmen, sondern ich muss gucken, wie kann ich das koordinieren mit den ganzen anderen Sachen, die auch noch zu tun sind. Und dann fängt das Planen an. Und das ist sozusagen, wenn das Planen anfängt, dann hört der Flow auf. Und das Planen ist vielleicht so wie der Gegenbegriff zum Flow. Und lass uns mal so ein bisschen über das Planen nachdenken. Was hat es mit dem Planen auf sich? Planen, erstmal muss ich auch gleich ein bisschen innerlich so schmunzeln, weil Planen bei mir häufig auch, das muss ich zugeben, gar nicht so richtig gut funktioniert. Also ich kann Projekte nicht planen. Das hat noch nie funktioniert und ich weiß auch an der Uni beispielsweise, die Studierenden, die geben mir immer wieder auch so diese Rückmeldung, dass sie mich als eher chaotisch erleben und nicht so gut strukturiert, wie man das vielleicht bräuchte. Sie lernen trotzdem, sagen sie mir dann auch, also in vielen Seminaren lernen sie dann auch richtig viel bei mir trotzdem, aber eben irgendwie auf eine relativ unstrukturierte Art. Und das ist natürlich auch schwierig für viele Menschen. Also nicht jeder kann damit umgehen, in einem chaotischen Lernprozess, also sich auf chaotische Lernprozesse einzulassen. Und gleichzeitig ist es aber dann letztlich die Art, wie ich die Dinge ja angehe. Wobei, das hängt auch viel damit zusammen, wie die äußeren Bedingungen sind. Also wenn ich jetzt mal dahin springe zu diesem Thema, dann merke ich, ich laufe immer wieder in Sackgassen eigentlich dann, wenn ich in einem System arbeiten muss, das eigentlich nicht so richtig zu mir passt. Ja, also wenn ich so das Unisystem mal anschaue, das Modulsystem, was ja eigentlich eine gewisse hierarchisch, und ich würde fast schon sagen, ich würde wagen, auch das so zu behaupten, es ist auch ein patriarchales System. Also es hat viel mit Macht zu tun, wie Uni strukturiert ist. Und ja, und in so einem System, da wird es für mich schwierig. Also so dieses frei fließende, flowige, das, ja, da komme ich an Grenzen. Also da wird es eng. Also das fühlt sich dann auch nicht gut an für mich. Und ich kriege dann manchmal auch sogar regelrecht Bauchschmerzen und kann bestimmte Dinge innerlich nicht machen und äußerlich dann auch nicht. Also ich sage die dann ab und versuche, andere Wege zu finden. Und das Gegenteil ist aber quasi ein System, wo ich diese Dinge selbst, völlig selbst bestimmen kann. Ich denke jetzt gerade als Beispiel an ein Seminar auf der Focusing-Sommerschule vom DFI, vom Deutschen Focusing-Institut, das ich letztes Jahr gegeben habe und das ich dieses Jahr auch wieder geben werde. Und ja, das war ein Seminar zum Thema Prozessdenken. Und da war es durchaus so, dass ich quasi eine Struktur vorgegeben habe oder ja, ich habe die im Grunde genommen übernommen aus dem Buch, das so im Hintergrund steht für mein Seminar, nämlich das Prozessmodell von Chandlin. Und dieses Buch hat 8 Kapitel. Und ich habe dann ja 6 dieser 8 Kapitel sozusagen als Struktur oder als Idee für wie so eine Lernleiter verwendet, um auch das Seminar zu strukturieren. Also das hat sehr gut funktioniert und die Rückmeldungen waren durchgängig positiv für dieses Seminar. Also das hat auch für die Leute gut funktioniert und die haben auch sich da nicht darüber beschwert, wie das bei den Studierenden manchmal vorkommt, dass ich quasi unstrukturiert wäre, sondern im Gegenteil, es war also so, dass sie sich gut gehalten gefühlt haben und innerhalb dieser Struktur, die ich vorgegeben habe, habe ich sie auch ihnen auch ganz viel Freiraum gegeben dafür, dass sie ihre eigenen Ausdrucksformen für das finden konnten, was sie jeweils schon verstanden hatten oder was, wo sie halt begonnen haben, sowas wie ein Verständnis zu entwickeln. Also für die einzelnen Inhalte letztlich des Prozessmodells. Und das scheint mir irgendwie ganz wichtig. Also das hat sich dann doch sehr fließend angefühlt, obwohl es eine Struktur gab, aber diese Struktur war von anderer Art. Es war nicht so eine hierarchisch-patriarchale Struktur, die ja mich in eine Sackgasse hat laufen lassen, sondern es war eine Struktur, die eher so was Sequenzielles hatte, ja, so eine kontinuierliche Aufeinanderfolge von Schritten, die aufeinander aufbauen. Und ich habe auch versucht, so ein bisschen das anzupassen an die Geschwindigkeit der Gruppe. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig als zweites. Also es muss sequenziell sein und es muss quasi, die Intervalle müssen irgendwie dehnbar oder stauchbar sein, die Zeitintervalle. Also man muss in der eigenen Geschwindigkeit da durchgehen können. Ja, und ich komme da jetzt nochmal wieder zu dieser Idee der Lernleiter. Lernleitern sind, also die Lernleitermethodik ist eine Methodik, die in Indien entwickelt wurde und der Hintergrund ist der, dass quasi so in dieser indischen, in diesem großen Land, dass es da schwierig war, viele kleine Dörfer, die weit verstreut irgendwo schwer erreichbar waren, auch mit Bildung zu versorgen. Und die Idee war dann, dass quasi ja so dieses School-in-a-Box-Prinzip entwickelt wurde. Also es war dann tatsächlich so, dass Lehrerinnen und Lehrer in diese Dörfer kamen und die hatten alles, was sie brauchten, in einer kleinen Umhängetasche oder in so einer Box eben dabei. Und es gab auch nur diese eine Lehrkraft. Also es war nicht so, dass es dann Klassen mit verschiedenen Lehrkräften, die irgendwie parallel hierarchisch unterrichtet werden, wie bei uns, gab, sondern es war so, dass also das Prinzip war, dass die Materialien so aufbereitet waren, dass die Dinge oder sind, ja auch heute noch, dass die Dinge so aufbereitet sind, dass ein Lernschritt auf den anderen folgt und dass die Kinder selbst entscheiden, welche Pfade sie gehen, wo und wie sie sich Unterstützung holen, zum Beispiel bei der Lehrerin oder dem Lehrer, der in diesem Raum dann sitzt, oder auch bei älteren oder schon erfahreneren Mitschülerinnen und Mitschülern, die da schon weiter sind und die dann sich gegenseitig auch unterstützen können und dass die Kinder auch selbst entscheiden können, in welche Richtung sie lernen wollen, ob sie heute Mathe machen wollen oder ja Englisch oder ja, also sozusagen diese Pfade, die Leiter, auf die sie heute hochklettern wollen, dass sie sich die auch selbst aussuchen können. Und das scheint mir irgendwie eine bessere Struktur zu sein, wo ja das Lernen, der Lernprozess fließender vonstatten geht und ja, wo auch die eigene Geschwindigkeit geachtet wird. Und das scheint mir wirklich das Gegenteil von einer patriarchal-hierarchischen Struktur zu sein. Ja, und dann, was mir noch in den Sinn kommt, wenn ich so nachdenke über dieses Thema, ist diese Frage der Präsenz. Das A und O ist natürlich die Präsenz, also ein fließendes Leben, ein Leben, das ganz häufig so diese schöne Flow-Energie hat viel zu tun damit, dass wir bemerken, was wir gerade tun, dass wir es wirklich innerlich voll und ganz auch fühlen, wie es einfach gerade ist, diese Sache zu machen. Also, wenn ich jetzt nochmal so nachdenke über mein Tetherland-Druckbeispiel, was ich vorhin am Anfang geschildert hatte, Ja, dann kann ich natürlich sagen, naja, da war so ein bisschen Langeweile drinnen. Also man kann natürlich auch Sechsecke drucken und dabei keine Musik hören und sehr genau hinfühlen, wie es sich anfühlt, beispielsweise das Sieb runterzubiegen auf das Sechseck, dann wie man den Rakel darüber zieht und dann wird es fast schon so eine meditative Geschichte. Also man könnte auch Tetaland oder generell Siebdruck oder solche ja handwerklichen, künstlerisch-handwerklichen Arbeiten noch viel meditativer machen. Ich könnte das so machen. Aber es gibt natürlich auch den Fall, wo man Dinge ja völlig automatisch oder automatisiert macht und gar nicht darüber nachdenkt. Und dann entsteht sowas wie so eine innere Entfremdung. Also ich mache etwas, aber ich bin gar nicht richtig dabei. Und vielleicht hat es dann auch sowas von Konsumieren, also ja, Kartoffelchips essend, auf der Couch sitzen und eine Serie anschauen, aber ohne, dass mich das so wirklich richtig berührt. Das wäre so das Extrembeispiel von einem ja pseudo-fließenden Leben oder ein Leben, das sich scheinbar so anfühlt wie fließend. Und es ist auch mal okay, natürlich, es ist voll okay, Kartoffelchips zu essen und eine Serie anzuschauen. Also will hier nicht so ein ja, Dogma oder ein Ideal aufstellen, wie es richtig geht. Aber es geht mir eher so ums Generelle, also was ist so die Grundschwingung oder die Grundqualität des Lebens. Und wenn es immer nur so wäre, dann wäre das natürlich kein gutes Leben. Es hat ja auch was sehr Passives quasi zu konsumieren. Also ich bin da nicht aktiv. Und also eine aktive Handlung, ein aktives Tun hat viel dann doch damit zu tun, in dem, was ich da gerade tue, präsent zu sein. Wenn ich von hier aus jetzt mal nachdenke über das Planen, wo ich ja vorhin gesagt hatte, das Planen ist quasi da, wo das Planen beginnt, da hört der Flow häufig auf, dann wäre natürlich die Kunst, dass es ein Planen ist, das auch noch im Flow stattfindet. Also ein lustvolles Planen, ein nicht hierarchisch-patriarchales Planen, sondern ein Planen, das ja irgendwie auch so diesen Funken der Kreativität, der Poesie in sich trägt. Und das scheint mir so wie der dritte Punkt zu sein, den ich für ganz wichtig halte. Also ja, neben der, dass es quasi eine sequentielle Struktur gibt, dass es dass die eigene Geschwindigkeit eine Rolle spielt. Also, dass ich Dinge in der eigenen Geschwindigkeit tun kann. Und wenn ich dann plane, wenn quasi die Komplexität so weit steigt und auch die Kooperation mit anderen Menschen so viel wird, dass ich dann einfach Dinge auch planen muss, dass einfach dieser Funke der Poesie nicht verloren geht, sondern im Gegenteil, dass das Planen selbst ein Akt des Kreierens, ein Akt des Erschaffens, also ein lustvolles Planen letztlich darstellt. Ja, und ich würde dich gern an dieser Stelle mal einladen, mal darüber nachzudenken, wie ist denn das bei dir in deinem Leben? Also, wo schaffst du dir selbst Strukturen, die dir helfen, dich im Chaos deines Lebens, in der Komplexität deines Lebens zurechtzufinden? Und macht dir das eigentlich Spaß? Also macht dir das Planen eigentlich, machst du das gerne oder machst du das nicht so gerne? Ich muss für mich selbst sagen, ich mache das nicht so gerne. Ich plane eigentlich nicht gerne. Ich liebe es zum Beispiel im Urlaub, einfach irgendwo hinfahren zu können, mich in den Bus zu setzen. Also es ist so ein umgebauter Wohnmobil, Bus, ehemaliges Feuerwehrauto, und dann einfach loszufahren und nicht planen zu müssen, das ist großartig für mich. Und das liegt aber auch daran, dass ich mit Planen immer sowas Strenges oder ja sowas irgendwie Anstrengendes assoziiere. Und meine persönliche Lernaufgabe wäre jetzt, wenn ich das mal als persönliches Fazit für diese kleine Überlegung heute in dieser Podcast-Folge formulieren darf, dann würde ich sagen, meine Lernaufgabe ist es, auf eine lustvolle Weise planen zu lernen. Und das bedeutet eben in der Präsenz bleiben, auch wenn ich plane, auch wenn ich über die Zukunft nachdenke, dennoch ja nicht aus dem Flow rauszugehen. Also warum eigentlich? Niemand sagt, niemand sagt, dass der Flow wirklich aufhören muss, wenn das Planen beginnt. Im Gegenteil, er kann vielleicht an der Stelle erst so richtig beginnen. Und ja, in der Meditation möchte ich dich jetzt mal einladen, mal darüber nachzudenken, wie ist das bei dir in deinem Leben? Wie planst du? Was sind die Strukturen, die du dir selbst erschaffst? Und ja, wie viel Freude erlebst du eigentlich dabei? Also wie kannst du die Freude vielleicht auch noch ein bisschen steigern, sodass dein Leben einfach so ein bisschen vielleicht auch poetischer wird? Du hast dafür jetzt 3 Minuten Zeit. Ja, letztlich geht es darum, für mich dass ich so wie aus einem Notfallmodus, ja, wenn die Dinge zu komplex werden und ich den Überblick verliere, dass ich ja, dann komme ich ja in so einen Notfallmodus und dass ich den eigentlich dauerhaft verlasse und in sowas wie einen proaktiven Lustmodus komme. Also das, und das bedeutet ganz persönlich, stärker in der Präsenz zu bleiben und stärker auch in dieser poetischen Haltung zu bleiben, wenn es um das Planen geht. Das ist quasi mein persönliches Learning heute aus dieser, ja, aus dieser Podcast-Folge. Also dahin hat mich der Weg quasi gespült, der Gedankenstrom getragen. Toni, acht ein bisschen drauf, wenn du planst oder plane eigentlich früher. Ja, beginne früher zu planen und sieh das nicht an als etwas Lästiges, was dir deinen schönen Flow eigentlich verleidet, sondern plane flowig. Also mach das auch, nimm das rein so in diesen Prozess und strukturiere die Dinge, die du tust, so ein bisschen besser, weil dann letztlich kann ich mich dann auch besser drauf freuen oder mehr drauf freuen, wann ich was machen werde. Und es geht am Ende eigentlich darum, und wenn ich das so ausspreche, dann merke ich das schon, da steckt wirklich eine Wahrheit drinnen. Das merke ich daran, dass es so ein bisschen wie so ein Durchatmen gibt, körperlich. Während ich hier spreche, also wie so eine Erleichterung von, ja, es ist möglich, sowas wie nur bestimmte Sachen zu machen, wenn ich mir bestimmte Slots dafür reserviere, dass ich das mache. Und dann muss ich auch wirklich nur das machen und nur diese eine Sache und muss nicht alles andere bedenken. Und ja, letztlich, das ist einfach das Ergebnis einer guten Planung. Und das bedeutet ja nicht, dass ich das quasi für Wochen im Voraus machen muss, sondern kann das ja auch von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche tun. Und dann weiß ich einfach, am Mittwochvormittag beschäftige ich mich mit einem Buch, das ich lese und das ich zusammenfasse. Und dann kann ich mich da voll drauf freuen.
Ein Podcast der ZKS-Werkstatt. Mit unseren Tools schaffst du dir auch in bewegten Zeiten einen sicheren Boden. Wissenschaftlich fundiert, kreativ und klar.